Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Automotive Insights Episode 118, Grad im Vorfeld. Wir sprachen über Spontanität. Jetzt bin ich gespannt, wie spontan du bist, Daniel. Du warst in Auerbachs Keller in Leipzig. Bist du des Pudelskern auf die Schliche gekommen oder stehst du jetzt da, du Amateur, und bist so klug als wie zuvor?
Hallo, ja, ich denke, das ist mit Sicherheit ein Stück weit Ansichtssache. Ich musste in Auerbachs Keller auch keine Gretchenfrage beantworten, also von daher bin ich da, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Habe aber tatsächlich literarische Elemente kennenlernen dürfen, die mir aus meiner Schulzeit so ehrlicherweise nicht präsent sind.
Na dann.
Die literarischen Aspekte waren natürlich nicht der Kern der Veranstaltung. Ich war auf der Reifen 1 Plus Tagung in Leipzig, die zum Teil eben auch in Auerbachs Keller stattfand, wo ja unter anderem auch einige Szenen aus Goethes Faust spielen. Und bei der Reifen 1 Plus Partnertagung ging es natürlich so ein bisschen darum, dass die Verantwortlichen dargelegt haben, wie sie das System weiterentwickeln wollen. Da geht es vor allen Dingen um Anpassungen und neue Tools in den Bereichen E-Commerce und Flottenservice. Man hat auch gesagt, dass man vor allen Dingen in Österreich noch weiter wachsen möchte. Seit Anfang des vergangenen Jahres, seit der Autozum, ist Reifen 1 Plus ja auch in Österreich aktiv, konnte zum Ende des vergangenen Jahres schon mehr als 30 Partner verzeichnen. Und da sind die Verantwortlichen jetzt eben auf der Suche nach neuen weiteren, um da insgesamt eben noch ein bisschen größer zu werden. Auch in Deutschland würde man sich wahrscheinlich nicht unbedingt dagegen wehren, wenn da das Netzwerk noch ein bisschen weiter wächst. Aber da verfolgt Reifen 1 Plus ja den bekannten Ansatz oder die Maxime Qualität vor Quantität. Das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich die Zahlen, die dort vorgelegt wurden, des vergangenen Jahres anschaut. Es sind 64 neue Reifen 1 Plus Betriebe dazugekommen, aber es sind auch 63 ausgeschieden. Das heißt, man hat das Niveau des Vorjahres mit 718 Stationen insgesamt in Deutschland ziemlich exakt gehalten, weil man sich eben wirklich auch qualitativ ganz klar fokussiert hat und eben nicht auf die reine Quantität geht. In Leipzig waren diverse Partner der Stufe Premium Plus, also vor allen Dingen der höchsten Stufe, und auch aus dem Nutzfahrzeugkonzeptbereich vor Ort. Und für die wurde ein sehr abwechslungsreiches und vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, das verschiedene Stationen in Leipzig, unter anderem eben Auerbachs Keller, umfasst hat. Es ging auch beispielsweise in die Moritzbastei, das ist der letzte erhaltene Teil der Leipziger Stadtbefestigung, und dann als großes Highlight, sage ich mal, auch auf das Gelände der MCA Media City. Dort gab es dann eben statt einzelner Bühnenvorträge aus verschiedenen Bereichen des Systems und einem gewissen Frontalunterricht, sage ich mal, ein neues Format, nämlich hat man da auf einen Reifen 1 Plus Talk gesetzt in einem TV-Studio. Den hat Kim Fischer, die Moderatorin von der MDR-Sendung Riverboat, moderiert und hat da eben mit den Verantwortlichen von Reifen 1 Plus, Interpneu und Pneuhage, über das vergangene Jahr gesprochen, ein bisschen auch über die Ziele des neuen Jahres. Und das war, fand ich, ein cooles neues Format. In der Talkrunde war auch eine sehr lockere Atmosphäre und ich glaube, dass es auch bei den Partnern durchaus ganz gut angekommen ist. Man hatte natürlich darüber hinaus auch immer noch die Möglichkeit zum individuellen Austausch in kleineren Runden, aber ich glaube, das jetzt so als Konzept war schon für viele sehr bereichernd und insgesamt auch eine sehr coole und spannende Veranstaltung. Auf unserer Website habe ich schon einen kleinen Artikel dazu verfasst, gibt auch einen YouTube-Short mit einigen Impressionen, ein paar Bewegtbilder auch, wie das vor Ort war, wo man unter anderem auch ein paar Eindrücke von der angeschlossenen Hausmesse sammeln kann. Könnt ihr euch gerne schon mal anschauen, beziehungsweise dann auch in den Artikel reinlesen. Und der kommt natürlich dann jetzt auch in unsere März-Ausgabe. Ein paar Zahlen habe ich gerade schon genannt. Zahlen sind auch, glaube ich, so das Thema, womit du dich die Woche ein bisschen dezidierter beschäftigt hast, Kai.
Ja, ich habe die Jahrespressekonferenz von Continental oder habe teilgenommen und den Ausführungen des neuen Vorstandsvorsitzenden Christian Kötz gelauscht. Und dieser hat erstmals die Zahlen und die strategische Stoßrichtung des Konzerns präsentiert und großartige Nachfragen seitens der Journalisten gab es nicht. Es scheint also alles auf dem Tisch zu liegen, eine sonderliche Deutungskompetenz dessen, was präsentiert wurde. Der bedarf es offenbar nicht. Alles wird auf Wertschöpfung ausgerichtet im Continental-Konzern. Und wir zoomen mal rein. Dann schaut man sich die Zahlen und die Geschäftsentwicklung der Unternehmensbereiche an, dann wird deutlich, dass das Management strategisch nahezu keine andere Option hatte, als Bereiche zu verkaufen. Nach dem Aumovio-Spin-Off, dem Verkauf der Einheit OESL an Regent und dem bevorstehenden oder der bevorstehenden Veräußerung von ContiTech. Die Fokussierung auf das Reifengeschäft befindet sich auf der Zielgerade. Und danach, als reiner Reifenkonzern, kann sich Conti dann auf die Margenstärke und Umsatzkraft seiner Tires-Division konzentrieren. Ja, etwas wackelig noch hat sich Christian Kötz in der Jahrespressekonferenz gezeigt. Klar, er musste ein Umsatzminus von 2% auf 19,7 Milliarden Euro und einen Rückgang der EBIT-Marge auf 10,3% erklären. Was dann an Mustern kam, das kennt man ja, also ein Erklärungsmuster. Märkte volatil, unsichere politische Situation, Zollunsicherheiten, Lieferkettenproblematiken, alles nachvollziehbar. Und für 2026 erwartet Conti aber eine Ergebnissteigerung. Nochmal kurz auf den Nahen Osten geblickt, da hat auch der Herr Kötz was zu gesagt, und zwar, dass das Conti-Geschäft dort oder der Markt dort im Nahen Osten nahezu unbedeutend ist. 1% des Konzernumsatzes wird dort generiert. Allerdings ist das Unternehmen aus Hannover dann natürlich sehr wohl von instabilen Lieferketten tangiert. Das Management will den Conti-Spirit insgesamt nach vorne tragen. Darauf hat Herr Kötz immer wieder seine Ausführungen gelenkt. Den Blick auf die positiven Einflussfaktoren richten. Und für das eigene Geschäft ergeben sich diese aktuell dann eher aus der inneren Stärke, also der Mitarbeiter, der Entwicklungskompetenz und dem im Gegensatz zu manchem reifen Konkurrenten im Premium-Segment ausbalancierten Produktionsnetzwerk. Nach der finalisierten Neuaufstellung hat Conti natürlich ein stabiles Potenzial. Die Sorgenkinder müssen aber erstmal untergebracht werden. Laut Kötz gibt es vielversprechende Gespräche mit potenziellen Käufern von ContiTech. Schaut man sich aber diese Zahlen dieses Bereichs an, dann wird das Problem wirklich sichtbar. Bevor diese Zahlen, also ContiTech-Zahlen, wir uns so anschauen, richte ich erstmal den Blick auf das Reifengeschäft. 2025 trieb vor allem das wachstumsstarke Geschäft mit Reifen ab 18 Zoll die Umsatzentwicklung bei Conti. Der Unternehmensbereich Tires hat wie gewohnt den Löwenanteil des Konzernumsatzes beigesteuert. In etwa auf dem Vorjahresniveau lag der erwirtschaftete Umsatz von 13,8 Milliarden. Das war 2024 13,9 Milliarden, das ist etwa ein Minus von 0,5%. Und trotz beträchtlicher Belastungen durch Zölle und Wechselkurseffekte in Höhen von mehreren 100 Millionen Euro lag die bereinigte EBIT-Marge mit 13,6% ebenfalls annähernd auf dem Vorjahresniveau. Aber der Konzernbereich ContiTech, der blieb aufgrund eines schwachen Marktumfeldes deutlich hinter den Erwartungen zurück. ContiTech erzielte einen Umsatz von 6 Milliarden Euro. Das waren im Vorjahr 6,4 Milliarden Euro. Das sind -6%. Und davon entfielen rund 1,6 Milliarden Euro auf das inzwischen verkaufte OESL-Geschäft. Die bereinigte EBIT-Marge von ContiTech blieb sich auf 5,3%. 2024 waren das noch 6,1%. Und da sieht man gleich die satte Diskrepanz zur Reifendivision und deren Margenstärke. Ja, innerhalb des Conti-Konzerns wird ContiTech aber schon bald Geschichte sein, und mit dem geplanten Verkauf von ContiTech sowie der Fokussierung von Conti auf das Reifengeschäft, ja, befindet man sich laut Christian Kötz auf der Zielgeraden der strategischen Neuaufstellung. Und aufgrund der weltweit schwachen Industrienachfrage hat das Management Maßnahmen zur Ergebnissicherung ergriffen. Auch dazu hat Herr Kötz etwas mitgeteilt. Diese sollen erst ab 2026 wirken. Und noch vor dem Verkauf von ContiTech kündigen die Verantwortlichen jährliche Einsparungen in Höhe von 150 Millionen Euro an, insbesondere in den dortigen Verwaltungsstrukturen. Die Richtung ist also klar, Personal soll eingespart werden. Auf 2026 geblickt, das wirtschaftliche Umfeld bleibt für den Automobilzulieferer unter anderem aufgrund bestehender Handelsbarrieren natürlich anspruchsvoll. In Summe geht Conti von einem Konzernumsatz von rund 17,3 bis 18,9 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 11 bis 12,5% aus. Also stabilisieren, Konzernstrukturen finalisieren. Wir werden in den kommenden Wochen schon noch mehr zum Verkauf von ContiTech hören. Und du, Daniel, was hast du noch zu berichten?
Ja, vielleicht einfach nochmal als Ergänzung. Wir sind ja Umrüstzeit, wir haben schon viel über das Thema Reifen in dem Aspekt gesprochen, aber jetzt in der letzten Woche und auch in dieser Woche habe ich mir das Thema Felgen deswegen auch nochmal angeschaut. Ist ja auch relevant jetzt, das Frühjahrsgeschäft eben in Verbindung mit der allgemeinen Umbereifung. Habe mir dafür unter anderem auch das Rädersell-In-Panel vom BRV-Arbeitskreis Felgenhersteller angeschaut und mit Verantwortlichen von Borbet und Alka gesprochen. Und den Eindruck gewinnen können, dass es halt insgesamt ein durchaus herausfordernder Markt ist, der sich da für viele Felgenhersteller offenbart. Aber die relevanten Akteure sehen eben durchaus auch Chancen für sich. Und es liegt im Wesentlichen an zwei Trends, nämlich zum einen, dass ECE-Räder sehr gefragt sind, also solche, die so seriennah sind, dass sie im Prinzip keine ABE- oder TÜV-Abnahme brauchen. Den Trend hat man unter anderem bei Borbet erkannt, hat mir Antonio Curioso, der Geschäftsführer der Borbet Vertriebs GmbH, bestätigt, hat aber auch gesagt, dass dadurch das Geschäft insgesamt komplexer wird, weil auch die Variantenvielfalt steigt und man zusätzliche Lagerartikel braucht. Das heißt, die positive Entwicklung hat eben auch noch einen gewissen Nachhall, den man sich dann auch wieder in konzentrierter Form stellen muss. Der andere Aspekt ist ein bisschen das, was du auch gerade bei Conti genannt hast. Reifen ab 18 Zoll werden relevanter. Das spiegelt sich dann natürlich auch in ähnlicher Weise im Felgenmarkt, wo eben die tendenziell größeren Räder, gerade auch für SUVs oder auch für E-Autos, gefragter werden. Und da hat beispielsweise Oliver Schneider von Alka gesagt, dass er entsprechende Potenziale durch das neue E-Auto-Förderprogramm, was wir hier auch schon thematisiert haben, für Alka perspektivisch dann sieht. Die Fahrzeugzulassungen sind natürlich für die Räderhersteller in dem Zusammenhang dann auch ein relevanter Faktor. Da hoffen eigentlich viele auf eine positive Entwicklung im laufenden Jahr. Und die würde sich dann in 3 bis 4 Jahren auch in einem Art vorübergehenden Nachholeffekt widerspiegeln. Da jetzt bisher die Fahrzeugzulassungen, wir haben auch schon drüber geschrieben, nie so hoch gegangen sind, dass man da wirklich von der positiven Tendenz sprechen kann, bleibt das erstmal noch abzuwarten, inwiefern sich das dann wirklich auch für die Räderhersteller bemerkbar macht. Die sind sich ansonsten überwiegend einig, dass auch im Räderbereich das Thema Preissensibilität zunehmen wird. Auch das haben wir schon in verschiedenen Formaten thematisiert. Das heißt, Budgeträder ist eine Gruppe oder ein Segment, wo eben die Felgenhersteller Zuwächse weiter erwarten. Insgesamt unter dem Strich, das war sowohl bei Alka als auch Borbet rauszuhören bzw. rauszulesen aus den Statements, gehen die einfach davon aus, es gilt jetzt als Räderhersteller, die eigenen Produkte hinsichtlich Gewichtsoptimierung und Effizienz technologisch weiterzuentwickeln, nicht nur für E-Autos, aber eben für alle Dinge für diese Produktgattung und insgesamt auch den eigenen Produktionsprozess nachhaltiger zu gestalten, wo auch immer das möglich ist, um damit eben sich selber die eigene Wettbewerbsposition noch weiter zu verbessern. Der Artikel ist auch schon online, kommt auch in unsere März-Ausgabe und ist entsprechend da für euch durchaus auch schon verfügbar und zu lesen. Ja, ich glaube, ganz zum Abschluss des Podcasts machen wir nochmal einen kleinen Schwenk zu einem Thema, was wir letzte Woche schon angerissen haben, wo diese Woche aber schon noch eine weitere erwähnenswerte Entwicklung erfolgt ist, Kai. Da hast du, glaube ich, noch eine Ergänzung.
Du meinst das Thema Autohaus? Ja, okay. Zweite Verkaufswelle der konzerneigenen Mercedes-Benz Autohäuser ist in vollem Gange und die Rosier-Gruppe hatte die Mercedes-Benz-Niederlassung in Hannover gekauft. Den Auftakt zur zweiten Verkaufsrunde setzte ursprünglich ja die Luke-Gruppe mit der Übernahme der Niederlassung in Wuppertal und nun eben die Rosier-Gruppe, die den Kauf des Standortes Hannover mit 8 Betrieben und rund 400 Mitarbeitenden vermeldet. Die Mentner Autohaus-Gruppe wächst damit zu einem der größten Mercedes-Benz-Vertreter in Deutschland. Und die Rosier-Gruppe hat ja bereits schon zu Beginn des Jahres zugeschlagen, und zwar mit der Übernahme der Autohof Reimers GmbH. Das waren 5 Standorte, 320 Mitarbeitenden. Ja, also im Autohausgeschäft gibt es weitere Konsolidierungsbewegungen. Das könnt ihr ausführlich unter auto.news lesen. Und abschließend wolltest du doch noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil wir haben den Autobild-Reifentest ausgewertet. Was sagt der denn?
Genau, in ganz kurzer und knapper Form, nachdem wir letzte Woche ja auch schon ausführlich über den ADAC gesprochen haben, gibt es jetzt bei Autobild im großen Haupttest, wo wir auch das Qualifying schon hatten, einen koreanischen Sieger. Der Hankook Ventus Evo hat sich da auf Platz 1 gesetzt, hat unter anderem Goodyear und Michelin auf die Plätze 2 und 3 verwiesen. Ansonsten da als, denke ich, durchaus überraschendes Resultat. GT fährt unter anderem auf Platz 4, wird als vorbildlich eingestuft, platziert sich auch mit einer weiteren Konzernmarke GD Radial ziemlich weit vorne im Umfeld. Ansonsten könnt ihr da gerne auf der Webseite mal reinschauen. Den haben wir in aller Ausführlichkeit online gestellt. Auch ein tabellarisches Ranking, wie eben dann beispielsweise sich auch Verschiebungen ergeben. Wer vielleicht in der Vorrunde besonders gut bremst, daran an dieser Erfolge dann aber eben in der finalen Prüfungsdurchlauf nicht ganz anknüpfen kann und dann eben nur in einem Mittelfeld oder sogar hinteren Mittelfeldplatz landet. Parallel dazu auch nochmal ein Test von sportlichen Reifendimensionen bei Autobild Sportscars. Auch das ist nochmal ganz interessant, weil es da doch durchaus vor allen Dingen überraschenderweise einen letztplatzierten Reifen gibt, weil Goodyear in der Mischbereifungskombination und auf dem BMW, der da gewählt wurde, wohl nicht so richtig zurechtkam und da nur in den befriedigenden Bereich gefahren ist. Also Tests sind im Moment ein großes Thema für uns, haben wir ja schon angedeutet, werden wir mit Sicherheit auch in der finalen Episode retrospektiv nochmal beleuchten. Deswegen an der Stelle einfach nur nochmal der Verweis auf unsere Website. Findet ihr zusätzlich zu den beiden genannten auch noch den ein oder anderen weiteren Produktvergleich, unter anderem auch vom AVD.
Und vor allem die Einordnung dieser Produktvergleiche, ne? Soweit für heute. Wir wünschen oder ich wünsche euch da draußen eine gute Restwoche. Bleibt gesund und sonnig, sieht es ja draußen aus. Deshalb positive Einflussfaktoren aufnehmen, wo man kann, und ab dafür.
Exakt. Macht's gut.